Digital wird euch präsentiert von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Arbeiten am Computer.
Radio Stadtfilter, Dienstagabend, 7:30. Das ist die Sendung, die euch eure wöchentliche Dosis an Computer-Nerd-Themen liefert.
Digitaler Hochsommer.
Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und in der heutigen Sendung zelebrieren wir einmal mehr den digitalen Hochsommer. Das bedeutet, es gibt handverlesene Tipps und Tricks für euren Computeralltag und obendrein, wir ersparen euch Fußball.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Und vor allem ersparen wir euch Fußballgesang. Der Kevin mit seinem Fototipp kommt gerade, aber zuerst noch das, wenn ihr Live-Reaktionen für mich habt, schickt die via Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter. Und ja, das ist jetzt unser Fotoman mit einem praktischen Tipp zur Fotografie. Es geht um eine wichtige Einstellung an eurer Kamera.
Hallo zusammen, das ist der Kevin Rechsteiner und im heutigen Beitrag geht es um das Thema Weissabgleich. In der Fotografie hört man immer wieder von dem Weissabgleich, den man eben machen sollte. Und darum habe ich gedacht, ich tue dem ganzen Thema mal einen Beitrag widmen. Den Weissabgleich braucht man, um bei Fotos ein korrektes Weiss, also eine korrekte Weissfarbe, sicherzustellen. Man muss sich das also so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel irgendeine weisse Fläche habt oder ein weisses Blatt Papier und das mit einer roten Lampe anleuchtet, dann erscheint halt die weisse Fläche rot. Aus dem Grund sollte man eigentlich den Weissabgleich machen, dass die Farben dann halt auch wirklich stimmen. Viele Kameras oder die meisten Kameras unterstützen eben so einen Weissabgleich und den kann man dann von Hand machen. Und wie man so etwas macht, das erkläre ich gerade jetzt. Wenn ihr so einen Weissabgleich möchtet von Hand machen, ist es wichtig, dass ihr zuerst einmal irgendeine weisse Fläche fotografiert. Also in dem Umgebungslicht, wo ihr dann halt gerade seid, eine weisse Fläche fotografiert und mit der könnt ihr nachher am Fotoapparat sagen, okay, nimm das jetzt als weisse Fläche, nimm das jetzt als Referenz. Also das heisst, am besten irgendeinen weissen Bereich fotografieren und dann kann man in der Fotokamera eben sagen, ich möchte gerne einen manuellen Weissabgleich machen und muss dann das Bild, das man eben vorher fotografiert hat, wo dann eben vielleicht die falsche Farbe hat, als Referenz nehmen und anhand von dem Bild tut er dann das Weiss korrekt einstellen, sodass ihr nachher die restlichen Bilder, die ihr macht, halt in dem korrekten Weissabgleich fotografieren könnt. Dürfen natürlich nachher nicht vergessen, wenn ihr aus dem Raum rausgeht oder wenn sich die Lichtsituation wieder ändert, dass ihr das halt wieder zurückstellt oder umstellt. Wenn ihr so einen Weissabgleich macht und bei eurer Kamera ins Menü geht, könnt ihr euch mal achten, eventuell habt ihr dort auch schon vordefinierte Weissabgleiche zur Auswahl. Das sind dann einfach so Voreinstellungen, also Grundwerte, die der Kamerahersteller euch liefert. Dort kann es zum Beispiel ein Weissabgleich haben für Tageslicht oder für Kunstlicht oder für Neonröhren oder für Sonnenuntergang. Also da gibt es ganz viele verschiedene Weissabgleich-Voreinstellungen, die ihr dort könnt auswählen könnt. Und ihr müsst es mal ausprobieren. Eventuell kommt ihr mit denen schon ziemlich weit. Also dort einfach mal die verschiedenen testen und ausprobieren. Die meisten Kameras machen standardmäßig so einen automatischen Weissabgleich, also die dann automatisch bestimmen, wie halt die Farben müssen verändert werden. Der funktioniert relativ gut. Dort muss man aber dazu sagen, bei einem automatischen Weissabgleich ist es so, dass die Kamera, wenn ihr das Foto aufnehmt, einfach den hellsten Bereich als Weiss nehmt. Das stimmt natürlich nicht immer, das ist nicht immer dann das korrekte Weiss und darum kann es eben dort teilweise auch Verschiebungen geben, dass man das nachher noch ändern muss. Man kann eben einen Weissabgleich nachträglich noch ändern, das ist möglich. Das müsst ihr mit einer Bildbearbeitungssoftware machen. Das funktioniert dann so, dass wir halt in dem Bearbeitungsmodus irgendwie eine Fläche wählen, die dann weiss ist und anhand von dem könnt ihr dann die ganzen Farben vom Bild korrigieren. Wenn ihr mit Rohdaten fotografiert, dann könnt ihr das verlustfrei machen. Wenn ihr im JPEG-Format fotografiert, dann werdet ihr dort merken, dass dann halt teilweise recht starke Qualitätseinbussen vorhanden sind. Darum auch da wieder. Wenn ihr Rohdaten benutzt, sind ihr jetzt sicher besser bedient. Im gestalterischen Bereich gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, mit dem Weissabgleich zu arbeiten. Also einerseits wird er natürlich vor allem benutzt, um wirklich korrekte Farben wiederzugeben, um halt wirklich ein Weiss korrekt anzuzeigen. Ihr könnt aber natürlich genau das Umgekehrte machen und sagen, ich möchte gerne andere Farben erzwingen, was teilweise auch total gute Resultate gibt. Also man möchte ja nicht immer wirklich ganz ein neutrales Weiss haben, sondern möchte ein bisschen mit dem Licht arbeiten können. Und auch dort gibt es total lustige Effekte, wenn ihr einmal absichtlich einen falschen Weissabgleich als Voreinstellung nehmt und mit dem ein bisschen ausprobiert, dann kann es auch ganz gute Sachen geben und spannende Sachen, weil halt dann eben der Weissabgleich nicht mehr ganz korrekt ist. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick geben, das ganze Thema Weissabgleich. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf digital@stadtfilter.ch. Bis bald.
Das war der Kevin mit seinem Fototipp. Das ist der digitale Hochsommer, der euch hoffentlich ein bisschen zum Schwitzen bringt. Ich habe auf jeden Fall an dieser Stelle einen Tipp für eine Ferienlektüre, nämlich einen spannenden Tech-Thriller, der euch bestens unterhaltet, wenn ihr irgendwo anfliegt oder Ferien auf dem Balkon macht. Häufig sind die Tech-Thriller ja von Leuten geschrieben, die nicht so wahnsinnig viel Ahnung von der Sache haben, und das kann einem dann ein bisschen den Spass verderben, wenn es unglaubwürdig wird, sobald die Hauptfigur an den Kompi anhockt. Und das ist aber in dem Fall da anders. Der Autor, der Daniel Suarez, kennt sich sehr gut mit seiner Materie aus, was kein Wunder ist, weil er ist selber Softwareentwickler. Die Empfehlung ist sein Buch «Demon» oder «Dämon». Es ist sehr spannend, dicht gewoben, manchmal recht brutal, wie das halt sich gehört für einen amerikanischen Thriller. Und vorab noch eine kleine Warnung. Demon oder Dämon hört mitten in der Geschichte auf. Der Suarez erzählt seinen Plot weiter im zweiten Buch, wo Freedom TM, TM steht für Trademark, heisst. Und der gibt es bis jetzt erst auf Englisch. Und die deutsche Ausgabe unter dem Titel Darknet kommt erst 2011. Also da müssen wir sich allenfalls gedulden, oder aber da sich das Buch einigermaßen gut liest im Englisch, und wenn ihr ab und zu ein englisches Buch leset, würde ich empfehlen, dann halt gerade von Anfang an auf die englische Ausgabe umzuschwenken, dann spart ihr euch die Wartezeit. Jetzt fragt ihr euch natürlich schön, schön und gut, gut, aber um was geht es in dieser Geschichte? Gut, also die ganze Sache fängt an mit dem Tod von Matthew Sobol. Der ist zu Lebzeiten ein erfolgreicher Spielentwickler und Multimillionär gsi. Und mit seinem Tod entlädt er ein Programm ins Internet. Und das fängt an, Leute umzubringen. So ein paar. Sieht halt so aus, als ob der Sobol noch ein paar Rechnungen offen hätte. Doch dann zeigt sich eben bald, dass es weitergeht. Es ist nicht nur ein kleines, einfaches, mordlustiges Programmli, sondern ein verteiltes Netz von unabhängigen Skripten, die anfangen, ganz verschiedene Ausgaben auszuführen. Man sieht, dass das ganz ähnlich funktioniert wie ein Computerspiel. Die Skripte, die Dämons, fangen an, reagieren auf das, was reale Personen machen. Zum Beispiel der Polizist, der Polizeidetektiv Peter Sebeck. Der Dämon fängt an, grosse Unternehmen zu unterwandern. Er rekrutiert Leute. Er baut ein Darknet auf. Ein verstecktes Netz von Eingeweihten, die eigene Kommunikationsmittel haben. Und die agieren wie in einer Computerspielwelt, in der sie Spielernamen haben und dank dem sogenannten D-Space viel mehr wissen um das, was um sie herum passiert, in der digitalen Welt und in der realen Welt, als eben die Leute, die nicht zu dem Darknet gehören. Und dann geht es also richtig los mit der Schlacht zwischen dem Dämon und seinen Gefolgsleuten und der Polizei, dem Geheimdienst und der Regierung, die das natürlich nicht gerne sehen, dass da so eine Computerspielwelt aufgezogen wird. Die Schlacht entwickelt sich und plötzlich weiss man nicht mehr so genau, wer jetzt eigentlich die Guten und wer die Bösen sind und ob die neue Gesellschaftsform, die der Dämon da anfängt aufzuziehen, nicht vielleicht doch eine fürchterlich gute Sache könnte sein. Und jetzt, auch wenn es eine Action-Geschichte ist, sie hat einen sehr politischen und gesellschaftskritischen Kern und sie reflektiert auf sehr spannende Art, wie Technologie unsere Welt verändert. Es geht um Datenschutz, um den gläsigen Bürger, um unsere Abhängigkeit von Technologie. Kurz, eine heisse Empfehlung im digitalen Hochsommer. Der Daniel Suarez ist der Autor. Der erste Teil heisst «Demon», der zweite Teil auf Englisch «Freedom Trademark». Und jetzt mache ich eine kleine Pause und dann stelle ich euch unseren Game-Man, der Raul Röne Melzer, vor. Weil, wenn wir jetzt von einem Spiel gehört haben, wo sich in der realen Welt ausbreitet, wenn wir doch noch wissen, wie das so könnte sein, wenn ihr wettet, dass sich ein Retro-Spiel auf eurem Bildschirm ausbreitet. Der Raul Röne Melzer hätte so einen Retro-Indie-Game-Hit aus Japan. Der Titel heisst Cave Story und ist eine lohnende digitale Zeitreise.
Die Retrowelle ist schon seit einiger Zeit im vollen Gang und ist nicht aufzuhalten. Auch so im Game-Sektor. In der gleichen Kerbe schlägt auch Cave Story. Cave Story ist ein klassisches 16-Bit-Pixel-Art-Grafik-Game, wie auf dem Nintendo NES gehalten. Und ist alleine vom Japaner Daisuke Amaya, auch Pixel genannt, in 5 Jahren programmiert, gezeichnet, animiert und komponiert worden. Eine Meisterleistung für so ein ausgereiftes Action-Abenteuer. In Cave Story schlüpfen wir in die Rolle von Quote, der in einer unterirdischen Höhle verwacht und sich an nichts mehr erinnern kann. Kurz darauf entdeckt er ein Dorf und die eigenartigen Kreaturen, die Mimigas heissen und von einem Doktor terrorisiert werden. Natürlich hilft man den Mimigas und schiesst sich so durch die Levels und versucht mit unterschiedlichsten Waffen die Schergen vom Doktor zu erledigen und Gegenstände einzusammeln, die einen weiterbringen und so die unterschiedlichsten Labyrinthe nach bis nach erforschen lassen. Schlussendlich muss man Zu befreien und von der Insel flüchten. Es gibt sogar 3 alternative Schlusssequenzen. Es stellen sich immer wieder Bossgegner im Weg, die mehr Geschick erfordern als die anderen Gegner. Und teilweise lassen sie sich auch mit einem Gespräch überreden, einem nicht anzugreifen. Das alles ist sehr actionlastig, aber immer mit sehr viel Witz unterstrichen. Und alle Figuren sind immer sehr knuddelig im Manga-Style gezeichnet. Der Witz zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass man den Vater von der Familie Little befreien muss. Die Familie Little ist nur 3 Pixel klein. Cave Story gibt es für alle möglichen Plattformen, wie Windows, Mac OS X, Linux oder Amiga OS, aber auch für die Xbox oder PSP. Für diesen Sommer wird, oder ist schon, für die Wii eine überarbeitete Version rausgekommen, die neue exklusive Inhalte bietet. Cave Story könnt ihr unter www.cavestory.org gratis abladen oder auf www.cavestory.com Produktinfos anschauen. Taucht ab ins Abenteuer von Cave Story und habt Spass!
Das ist der Raul Röne Melzer mit seinem Beitrag zum Spiel Cave Story gewesen. Abladen könnt ihr das Spiel von www.cavestory.org und Infos zu der Wii-Version findet ihr ebenfalls auf www.cavestory.org und wie immer gibt es den Link auch auf stadtfilter.ch. Und jetzt haben wir noch einen Tipp zum digitalen Gadget. Der Mege stellt uns ein Gerät vor, das euch beim Chatten und beim Telefonieren hilft. Und ich würde jetzt mal annehmen, dass er das, seinen Beitrag, der jetzt kommt, auch gerade mit dem Gadget selber aufgenommen hat.
Heute habe ich einen kleinen Tipp parat für Leute, die gerne zu Hause mal etwas aufnehmen wollen, sagen wir für einen Podcast oder für eine Radiosendung, die nicht ganz 100% professionell muss sein, aber gut tönen sollte. Ich habe nämlich etwas gesucht, um so einen Beitrag wie jetzt genau den aufzunehmen zu Hause und bin dann so auf verschiedene Lösungen gestossen, die ziemlich kompliziert sind zum Teil. Also man kann ein Mischpult kaufen. Es gibt so von Sennheiser so ein fertiges Podcast-Kit mit Mischpult und Mikrofon und allem drum und dran. An mir war das alles zu mühsam gewesen. Ich habe dann gefunden, ich brauche etwas, das ich schnell führen kann und dann wieder verräumen kann. Und da bin ich dann auf das Snowball-USB-Mikrofon von Blue gestossen. Das Mikrofon zeichnet sich vor allem auch durchs Aussehen aus. Also es sieht wirklich recht cool aus und ich habe jetzt sogar aufgehört, das zu versorgen, sondern es bleibt jetzt bei uns auf dem Küchentisch da, sozusagen als Dekoration. Das macht sich wirklich sehr gut. Ich habe auch herausgefunden, dass das irgendwie bei Amazon kann man das kaufen für etwa 130 Franken. Ich persönlich habe es in Zürich gekauft, beim DataQuest. Und es kostet eben um die 130 Franken und für der Preis hat wirklich optimale Leistung. Es ist gut für genau so Stimmenaufnahmen. Es hat eigentlich sehr einen einfachen Funktionsumfang. Es hat genau 3 Schalter hinten dran. Der eine ist so eine Richtstrahlaufnahme, also wie jetzt der, wo ich direkt ins Mikrofon hier rede. Ein zweiter Schalter steht für Instrumentaufnahmen. Die dritte Variante wäre so eine Rundum-Funktion. Im Sinne von, man kann es in die Mitte von einem Tisch stellen und dann können Leute rundum diskutieren und man nimmt auf. Und wie ihr gehört, finde ich, also die Qualität verhebt total für so etwas Semi-Professionelles. Ich habe auch so ein bisschen rumgeschaut auf dem Internet und es hat sehr gute Kritiken bekommen. Sobald es aber dann im Profibereich geht, muss man natürlich dann sicher mehr Geld in die Finger nehmen. Aber das Coole ist wirklich, dass man das Ding mit einem USB-Anschluss anschliessen kann, einen Computer. Und es funktioniert unter Mac sicher, habe ich gehört. Unter Windows, glaube ich, auch sicher. Und unter Linux auch. Und das kann ich bestätigen. Dort benutze ich es nämlich. In ein paar Tagen findet ihr auf unserer Homepage, also auf stadtfilter.ch, auch noch ein paar Fotos, die ich geschossen habe, von mir zuhause, wie ich das Mikrofon einsetze. Und ein paar Links zu so Tests oder Reviews zu dem Teil. Viel Spass!
Das war der Tipp von unserem Hardware-Man, ein Mega, für ein Gadget, das ihr könnt brauchen, wenn ihr uns mal einen schönen Tipp für euer Lieblingsgadget aufnehmen wollt. Schickt euch den, wir würden spielen. digital@stadtfilter.ch wäre eure Adresse dafür. Und jetzt habe ich noch das da. Digital-Tipp. Oh, das war jetzt ein bisschen scherblich. Auf jeden Fall ein Tipp, ein handfester Tipp oder drei handfeste Tipp für Webdienste, die ihr könntet ausprobieren, wenn euch langweilig wäre in euren Ferien oder wenn ihr auf sozialen Netzen rumsurfen und euch Web 2.0-mässig weiterbilden wollt. Die erste Seite, die ich vor kurzem entdeckt habe und euch hier möchte vorstellen, die heisst livestream.fm. Auf dieser Webseite könnt ihr euer Leben streamen. Was jetzt soll heissen, dass ihr die Möglichkeit habt, Informationen aus ganz verschiedenen Quellen zu bündeln zu einem einzigen Strom. Die Webseite kennt rund 60 bekannte Webdienste wie Facebook, Twitter, YouTube, Flickr oder Picasa. Ihr könnt auch einen RSS-Feed nutzen. Den gibt es auf sehr vielen Webseiten, vielleicht sogar auf eurem Blog. Also auch euren Blog könnt ihr sehr gut da in so einen Livestream einflümeln. Und ja, wie muss man sich denn das so vorstellen, wenn man so einen Livestream hat? Das erkläre ich jetzt mal ein bisschen unbescheiden, ein bisschen egomanisch anhand von meinem eigenen Livestream, wo ihr auf livestream.fm/mrklicko findet. Ich habe dort einfach meinen Blog eingetragen, meinen Twitter-Account, mein Picasa-Konto und die Artikel, die ich für Dagi schreibe und so weiter, vieles mehr. Das heisst, dass alles, was auf meinem Livestream dort drin ist, also etwas anderes gibt es nicht von mir im Internet. Das ist so quasi die offizielle, ultimative Referenz, wenn euch das interessiert, ist, ihr merkt es vor allem, so ein bisschen eine Möglichkeit für sich selber, dass man kann sehen, was, so viele Sachen mache ich. Und bewundernd von seinem eigenen Werk zu erblassen. Also, ihr könnt das natürlich aber auch sinnvoll nutzen, indem ihr einfach Sachen dort eintragt, wo ihr findet, dass man die könnte mit gutem Gewissen anderen Leuten empfehlen und dass ihr die gerne weitergeben würdet. Also, oder ihr könnt es auch einfach selber lesen und den als privat deklarieren und dann seht nur ihr. Ja, und die zweite Seite, der zweite Webdienst ist auch so ein Web 2.0 Auswuchs, könnte man fast schon sagen. Der heisst wakupa.com, also wakupa.com. Das ist ein soziales Netzwerk, wo ihr euer Programm, das ihr braucht, zur Schau stellt. Also ihr registriert euch dort, dann ladet ihr ein kleines Programm ab und das registriert dann alle Software, die ihr braucht, Tag ein, Tag aus und auch die Webdienste, die Webseiten, die ihr drauf rumsurft und das wird in dem Profil veröffentlicht. Ihr könnt Profil bewerten, Programm bewerten, Favoriten einrichten, Empfehlungen abgeben und das ist ja jetzt vor allem noch lustig, es gibt auch eine Statistik, die euch dann anzeigt, wie ihr eure Zeit vor dem Kompi verbringt. Höre ich jetzt schon ein paar sagen, das wollte ich gar nicht wissen. Ich weiss es zu viel Zeit, wie, interessiert mich nicht. Und schon gar nicht, weil ich die Information im Internet veröffentliche. Ich bin ja nicht des Wahnsinns. Aber, naja, wenn ihr ein bisschen weniger Berührungsängste habt, alles, was ihr macht, im Internet zu veröffentlichen, dann könnt ihr das machen mit wakupa.com. Und nachher, indem ihr jetzt die zwei Tipps ertragt habt, noch einen letzten Tipp, der eigentlich wirklich praktisch ist, das unterscheidet von den beiden anderen, Flatter, F-L-A-T-T-R, das ist eine Möglichkeit für Betreiber von Webseiten im Internet, ein bisschen Geld zu verdienen. Also reich werdet ihr nicht damit, aber es ist doch gut, dass ihr ein bisschen etwas für eure Unkosten könnt bekommen und fürs Ego ist es ja auch noch gut, wenn man so ein paar Dollars rollt oder Euros. Nein, es sind Euros, sind keine Dollars, die rollen mit Flatter. Also, wenn ihr einen Blog habt oder sonst eine Seite, wo für eure Leser, für eure Besucher einen Wert darstellt, dann könnte es ja sein, dass eure Leser durchaus bereit wären, sich erkenntlich zu zeigen, indem sie 50 Euro Cent oder 1 Euro spendet. Und das Problem ist ja da immer nur, dass es noch schwierig ist, das Geld einzutreiben, weil man muss ja irgendwie eine Überweisung machen, bei PayPal ein Konto einrichten und jeder findet, ja, also das ist mir dann doch zu aufwendig irgendwie. Und darum ist eben bei Flatter die folgende Idee da umgesetzt worden. Leute, die bereit sind, ein paar Euro für gute Sachen, die sie im Internet finden, zu spenden, die errichtet bei diesem Flatter ein Konto ein und überweisen Geld darauf. Dann könnt ihr festlegen, wie viel von dem Geld ihr pro Monat spenden wollt. Ihr könnt da zum Beispiel sagen, 10 Euro ist mir das wert, was ich im Internet antreffe. Und dann müsst ihr, wenn ihr im Internet auf eine Webseite trefft, wo so einen Flatter-Button hat, einfach draufklicken. Fertig. Einmal klicken, das ist schon alles gewesen. Am Ende vom Monat zählt Flatter, wo ihr überall draufgeklickt habt und verteilt euer Geld, den Betrag, den ihr festgelegt habt, auf alle die Leute, die ihr bespendet habt. Also, wenn ihr einmal klickt, dann kommt die eine Webseite die ganzen 10 Euro über. Wenn ihr 5-mal geklickt habt, gibt es für jeden Begünstigten 2 Euro und so weiter. Auf jeden Fall zahlt ihr nie mehr wieder das, was ihr als Obergrenze festgelegt habt, ist eine gute Sache. Und wenn ihr eine Webseite selber betreibt, könnt ihr damit, wenn ihr Leute habt, die finden, ja, weil ich zahle dafür, auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also das sind die Tipps gewesen. Livestream.fm, wakupa.com und flatter.com. Und die Links findet ihr, ihr wisst, ich muss es nicht mehr sagen, auf unserer Webseite, wo Stadtfilter.ch heisst. Und jetzt haben wir noch einen letzten Tipp, nochmal der Kevin, der sagt, wenn ihr eigentlich so einen Ferienblog könnt auf ins Internet stellen, dass ihr etwas habt, wo die Leute dafür spenden und wo ihr könnt in Livestream einbinden könnt.
Bei Blogs unterscheidet man eigentlich von zwei Hauptkategorien, und zwar einerseits von einem geschriebenen Blog, wo halt mehr Text drin vorkommt, und andererseits von einem Fotoblog, wo ihr mehr könnt benutzen könnt, um irgendwelche Ferienbilder oder Fotos aufzuladen. Für beides kann man eigentlich beides benutzen. Es gibt einfach da immer wieder Vor- und Nachteile von dem einen System. Ich stelle zuerst zwei Blog-Versionen vor, die mehr für Textvarianten gedacht sind, wo ihr wirklich ein Tagebuch schreiben könnt. Und dann stelle ich noch einen vor, der dann mehr auf Fotoblog ausgerichtet ist. Einer von den Urvätern von dem ganzen Blogsystem heisst WordPress. Das ist einer von den ersten Blogs, die es eigentlich gegeben hat. Den findet ihr unter de.wordpress.com. Dort könnt ihr euch anmelden und dann wird das an einem Blog eingerichtet. Ihr könnt dann zwischen verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten auswählen und so definieren, wie ihr was möchtet haben. Der Dienst ist gratis und ihr könnt eigentlich innerhalb von 10 Minuten euch einen Blog generieren. Es gibt einen anderen Dienst, der ganz einen ähnlichen Umfang anbietet, aber auch sehr weit verbreitet ist. Der heisst blogger.de. Auch dort könnt ihr euch anmelden, auch dort ist der Dienst gratis und ihr habt innerhalb von wenigen Minuten einen Blog aufgebaut, wo ihr dann könnt eure erste Nachricht reinschreiben könnt. Dann speziell für Fotos gibt es den Dienst flickr.com. Das ist ein Dienst, der sich spezialisiert hat wirklich auf Fotos. Dienst auf Foti aufladen, dort habt ihr auch die Möglichkeit, so einen Account zu lösen, wo ihr euch dann anmelden müsst und dann so könnt eure Fotos dort aufladen und präsentieren. Jetzt aber noch, was überhaupt der Vorteil ist von so einem Blog. Das ist gerade, wenn ihr in die Ferien geht zum Beispiel, habt ihr halt die Möglichkeit, um dort in Tagebuchform etwas zu schreiben. Das wird dann nach Datum sortiert und so habt ihr die Möglichkeit, jeden Tag einen Eintrag zu machen und alle Leute, die halt die Adresse von eurem Blog wissen, können dort schauen und ihr müsst nicht jeden Tag eine E-Mail verschicken. Besucher von eurem Blog haben dann auch die Möglichkeit, Kommentare hinterlegen. Also ich kann irgendwie etwas dazu schreiben und das sehen dann die anderen auch und so kann wirklich ein Austausch über den Blog stattfinden. Was natürlich ist bei so einem Blog, die ganze Sache ist öffentlich, das heisst, es ist halt irgendwo im Internet. Ihr kommt zwar eine spezifische www-Adresse dann für euren Blog über, aber wenn dort halt irgendjemand draufkommt, kann er die ganzen Sachen halt auch lesen. Dann müsst ihr euch halt entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht und sonst. Wie gesagt, ein Blog ist wirklich eine gute Möglichkeit, wenn ihr in die Ferien geht und wenn ihr ein bisschen möchtet, darüber berichten, was so passiert und wo ihr gerade seid.
Das war der Kevin Rechsteiner.
digitalen Hochsommer.
Und das ist es mit dem digitalen Hochsommer für heute. Wir motten uns wieder ein und heben den Winterschlaf bis zum Dienstag in einer Woche. In der nächsten Woche gibt es Hintergrundinformationen zu allen diesen bösen Programmen, die nicht ganz so schlimm wütet wie der Dämon in unserem Tech-Thriller, aber die einem trotzdem ziemlich auf die Palme bringen, wenn man auf dem Kompi so einen verwünscht. Der Mega erzählt alles über Viren, Trojaner, Hijacker und Würm. Bleibt uns also treu, schaltet nächste Woche wieder ein und schickt, wenn ihr wollt und Lust habt und uns wollt loben oder tadeln, Rückmeldungen auf digital@stadtfilter.de. Und nach so vielen technoiden Themen geht es weiter mit Seel, mit Soul, mit dem Soul Train. Um ganz genau zu sein, bleibt dran. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Ciao zusammen, habt's gut, bis in einer Woche.
Digital ist euch präsentiert worden von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Arbeiten am Computer.
Und jetzt haben wir noch einen Tipp zu einem digitalen Gadget, den ihr vorher schon kurz den Anfang gehört habt, weil der Mann, ich meine, die Sendung heisst nicht umsonst digitaler Hochsommer, sie heisst so, weil der Mann im Studio so fest schwitzt, dass er manchmal auf die falschen Knöpfe drückt. Aber das schneiden wir dann aus im Podcast, das verheimlichen wir auf jeden Fall. Also, der Mega stellt uns ein Gerät vor, das euch beim Chatten und beim Telefonieren hilft. Und